ARD.
Die Eskalation im Nahen Osten, jetzt greift auch der Iran Israel an.
Langsam werden die Heizungen angedreht, warum es dieses Jahr günstiger wird.
Und vor dem Feiertag morgen fragen wir, wie steht es um die deutsche Einheit?
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Und wir wünschen euch auch einen wunderschönen guten Morgen. Hier sind Magdalena Bienert und Uli Spinnrad und wir haben den 2. Oktober.
Genau, Mittwoch ist es. Für viele der letzte Arbeitstag in dieser Woche. Wir begleiten auch euch wieder 15 Minuten dadurch und ordnen euch die wichtigsten Themen ein. Und dann müssen wir leider auch heute wieder über den Konflikt im Nahen Osten reden.
Der Nahostkonflikt hat wieder mal eine neue Eskalationsstufe erreicht. Gestern Abend ist das passiert, was viele befürchtet hatten. Der Iran hat Israel mit Raketen beschossen. Die Menschen in Israel mussten sich in Bunker flüchten. Die meisten Raketen konnte die israelische Luftabwehr mit ihrem modernen Abwehrsystem aber abfangen.
Ja, die iranische Führung sagt, das sei eine Reaktion auf die Tötung von Anführern der Terrorgruppen Hamas und Hezbollah gewesen. Diese ganze Gemengelage ist ja wirklich wahnsinnig kompliziert und wir versuchen das jetzt nochmal auf den Grundkonflikt runterzubrechen. Also, der Iran will den Staat Israel vernichtet sehen. Das macht der Iran aber eben nicht selbst, sondern erstattet Terrororganisationen wie die Hamas und die Hezbollah mit Geld und auch mit Waffen aus, damit die Israel immer wieder angreifen, weil auch diese islamistischen Terroristen wollen Israel vernichten. Die haben also eine gemeinsame Agenda.
Normalerweise läuft das so. Also der Iran macht sich selbst nicht die Hände schmutzig. Unter anderem, weil das Regime weiß, dass die USA Israel zur Seite stehen, wenn es hart auf hart kommt. Und ein großer Krieg mit den USA will selbst der Iran nicht. Aber jetzt hat der Iran eben doch ein Zeichen gesetzt mit diesen Raketen.
Angefangen hat die Eskalation letztes Jahr im Oktober, als die Hamas Israel angegriffen hat. Die sitzen ja im Gazastreifen und nicht wie die Hezbollah im Libanon. Und seitdem gibt es eben Kämpfe zwischen Israel und der Hamas. Und dann hat die Hezbollah auch angefangen, Israel mit Raketen zu beschießen. Also zwei Gegner für Israel. Und jetzt der Iran auch noch selbst. Also ist das die Nummer 3.
Israel wehrt sich und macht das auch ziemlich gnadenlos. Der Regierungschef Netanyahu lässt den Gazastreifen und Teile des Libanons bombardieren, wo er die Terroristen vermutet, und geht sogar mit Bodentruppen in diese Gebiete rein. Und das Problem ist, unglaublich viele Zivilisten sterben dabei oder müssen fliehen.
Ja, im Libanon sind schon etwa 1000 Menschen gestorben in den vergangenen Tagen und 1 Million Menschen sollen auf der Flucht sein, sogar Richtung Syrien, obwohl das ja auch ein Kriegsland ist. Da ist Bürgerkrieg, also die Menschen sind wirklich einfach nur verzweifelt.
Und jetzt geht es um die Frage, wie wird Israel auf diesen Raketenangriff des Iran reagieren? Dieser israelische Armeesprecher kündigt eine Reaktion an. Er spricht Deutsch, weil er hier geboren und aufgewachsen ist.
Wenn ich ein Terrorist wäre mit Blut an meinen Händen im Iran, würde ich mich ab sofort, irgendwo in minus 100, in einem ganz, ganz tiefen Bunker verstecken und nie wieder die Nase hinausstecken.
Es gab in der
Klingt
Nacht...
nach einer Drogen mal wieder, ne?
Mhm, voll. Also es gab auch in der Nacht wohl schon wieder Angriffe auf Beirut, die Hauptstadt vom Libanon. Und ja, und diese Spirale, also Angriffe, Gegenangriffe und so weiter, könnten natürlich auch andere Länder mit reinziehen.
Ja, wir haben ja eben schon gesagt, dass die USA Israel unterstützen, auch Großbritannien macht das. Bis jetzt vor allem bei der Luftabwehr, und die Länder versuchen das irgendwie diplomatisch zu regeln, da zu vermitteln. Aber die USA haben eben auch 40.000 Soldaten und auch 2 Flugzeugträger in der Region stationiert. Die könnten jederzeit auch direkt eingreifen.
Und dann sind ja auch noch die anderen großen Mächte, China und Russland, am Start. Es gibt halt die Sorge, dass die sich auch nicht mehr raushalten, sondern sich auch auf die Seite des Iran schlagen könnten.
Unsere Kollegen von tagesschau.de halten das 24/7 im Blick für euch und fassen da immer wirklich alles ganz aktuell zusammen. Schaut also da mal vorbei oder auch in der Tagesschau-App, wenn ihr auf dem neuesten Stand bleiben wollt, wie dieser Konflikt sich weiterentwickelt.
Unsere Kurznachrichten.
Die Polizei darf zu viele Daten von Bürgerinnen und Bürgern speichern. Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass das sogenannte BKA-Gesetz geändert werden muss. Zum Beispiel würden zu viele Daten von Personen gespeichert, bei denen man nur davon ausgeht, dass sie mal Straftaten begehen könnten.
Dem Sportartikelhersteller Nike geht's schlecht. Das Unternehmen hat im ersten Quartal des Jahres 10% weniger Umsatz gemacht. Das liegt unter anderem an Konkurrenz durch neue Laufschuhhersteller wie der Firma On. Der Ex-Tennis-Profi Roger Federer ist daran beteiligt und auch das Werbegesicht dieses Unternehmens.
Die deutschen Fußballvereine hatten gestern einen guten Abend in der Champions League. Leverkusen hat gegen den AC Mailand gewonnen. Stuttgart hat immerhin unentschieden gegen Prag gespielt. Und Dortmund hat Celtic Glasgow quasi an die Wand gespielt. 7:1 gewonnen. Karim Adeyemi hat allein schon 3 Tore gemacht und er weiß auch warum.
Gestern habe ich meine Frau Brokkoli gemacht, vielleicht deswegen. Brokkoli.
Ja, muss ich vielleicht auch mal probieren, das mit dem Brokkoli, wenn ich ein Kreisligaspiel habe. Vielleicht hilft.
Mach mal.
Heute spielt dann übrigens noch Leipzig gegen Juventus Turin und die Bayern spielen gegen Aston Villa aus England. Magda, hast du bei dir schon die Heizung angemacht?
Tatsächlich gestern zum ersten Mal ein bisschen im Bad. Ich fange immer im Bad an, weil irgendwie merkte ich so, die Handtücher werden langsam nicht mehr so richtig trocken. Das dauert mir alles zu lange. Ja. Und dann schleiche ich mich so vor über die Küche Richtung alle anderen Zimmer.
Ja, das und du? Geht mir ähnlich. Ich hatte vorletzte Woche noch einen Installateur da, der sich die Heizung angeguckt hat und die nochmal richtig eingestellt hat, weil die viel zu viel letztes Jahr verbraucht hat. Das heißt, ich bin jetzt bereit und habe, glaube ich, auch ja gestern Abend nach dem Duschen entschieden, es ist soweit. Also ich habe das erste Mal ein bisschen gefröstelt nach dem Duschen. Und das
da bist du ja richtig pünktlich mit der Heizungssaison.
Das stimmt. Es ist 1. Oktober, ne? Kommen wir gleich noch drauf.
Genau.
Wenn es kalt wird natürlich, ne? Aber jetzt noch nicht.
Schon voll dabei?
Noch gar nicht, ich weigere mich,
weil mir alles zu teuer ist.
Genau, wir haben euch gefragt, heizt ihr denn schon? Und apropos teuer, dem Herrn können wir die Sorge nehmen, heizen soll dieses Jahr nochmal günstiger werden. Dazu gleich mehr. Erstmal aber die Heizungsbasics, die vor allem für alle ohne Eigenheim wichtig sein könnten.
Es gibt so ein paar Gerichtsurteile zum Thema Heizen, an die müssen sich die Vermieter halten. Meistens steht im Mietvertrag drin, ab wann die Heizung angeschmissen werden muss. Und wenn das da nicht drin steht, dann gilt allgemein der Zeitraum vom 1. Oktober bis zum 30. April. Also wir beide wären genau drin im Zeitraum. Wenn es vorher oder nachher auch schon kalt ist, dann müssen die Vermieter natürlich auch dann schon die Heizung anschmeißen, klar.
Ausschlaggebend sind nämlich bestimmte Mindesttemperaturen. Also im Wohnzimmer habe ich als Mieterin das Recht, auf mindestens 20 Grad zu kommen und in einem Kinderzimmer auf 22 Grad, also tagsüber. Der Vermieter muss also dafür sorgen, dass ich das schaffe und macht er das nicht, kann ich mit einer Mietminderung drohen. Aber der Vermieter hat natürlich auch Interesse daran, dass die Bude ja nicht anfängt zu schimmeln, einfach weil es zu kühl und dann zu feucht ist.
Wenn ich ein Haus habe, dann bin ich natürlich selbst für mein Glück verantwortlich. Für alle gilt aber, für die Verbraucher, also für uns alle, wird das Heizen dieses Jahr wahrscheinlich nochmal günstiger. Auf jeden Fall bei der Gasheizung. Damit heizen immer noch die meisten Deutschen. Könnte es um 25% günstiger werden, weil die Preise im Großhandel auch gesunken sind. Jedenfalls verglichen mit dem vergangenen Jahr. Da lohnt dann jetzt vielleicht auch nochmal so ein kleiner Preisvergleich und vielleicht sogar ein Anbieterwechsel.
Heizöl ist auch günstiger geworden und auch Strom. Also das Heizen mit einer Wärmepumpe wird eher günstiger als letztes Jahr. Ja, nur bei der Fernwärme wird es voraussichtlich teurer, um rund 20%. Das hat was mit intransparenten Preisen zu tun. Guckt das Bundeskartellamt allerdings auch schon mal ganz streng drauf.
So, morgen ist frei, Feiertag. Es ist mal wieder der Tag der deutschen Einheit, wie jedes Jahr am 3. Oktober, weil vor 34 Jahren, am 3. Oktober 1990, wurde der Beitritt der Deutschen Demokratischen Republik zur Bundesrepublik Deutschland vollendet. So steht es offiziell da im Grundgesetz. Aber die Frage ist ja, wie geeint sind wir denn eigentlich so 34 Jahre nach der offiziellen Wiedervereinigung? Magda, ich glaube bei dir in Berlin und vor allem auch in Brandenburg um die Ecke, ist es wahrscheinlich stimmungsmäßig ein bisschen anders als bei mir in NRW, schätze ich.
Das schätze ich auch. Also witzigerweise, oder was heißt witzigerweise, aber ich als gebürtige Berlinerin werde wirklich manchmal noch von Leuten gefragt, wenn ich sage, ich komme aus Berlin, kommst du aus dem Osten oder aus dem Westen? Und das ist so eine Frage, die kann ich gar nicht mehr hören, weil ich sie auch vom Gefühl gar nicht beantworten kann. Ich fühle mich weder noch, ich habe lange im Ostteil gelebt und im Westteil oder auch mal ganz woanders. Für mich stellt sich diese Frage überhaupt nicht. Aber das ist tatsächlich so ein bisschen ja Berlin-Bubble-mäßig. Ich war jetzt in den Sommerferien wieder länger in Brandenburg, nordöstlich Richtung Polen. Da wehen in manchen Vorgärten, ja klar, Deutschland fahren, das kenne ich schon. Aber ich habe auch wirklich viele DDR-Fahnen gesehen. Und da merkt man dann, dass so diese weltoffene, internationale Berlin-Blase dann leider am Stadtrand relativ schnell wieder aufhört. Und es ist ja nicht nur gefühlt so, sondern leider auch immer noch sichtbar, alleine nur Gehälter. Also wirklich völlig absurd.
Das stimmt. Und ich kann auch aus Westsicht sagen, also wenn man hier aufgewachsen ist und ich habe die DDR ja nicht mehr bewusst erlebt, dann hat man auch gewisse Vorurteile gegen den Osten. So ist man einfach
echt
sozialisiert. Buh. Ja, du beweist natürlich das Gegenteil. Wir haben uns auch mal umgehört in NRW und auch im Osten, in Halle, in Sachsen-Anhalt. Und die Menschen sehen das so.
Es ist schon für mich immer schon noch so ein hier und da, ne? Oder wir und die. Ne?
Das wird es wohl immer geben, ja? Ost und West. Ne? Ich sage manchmal auch noch aus allen Bundesländern, obwohl wir ja ein Deutschland sind.
Die Mauer in den Köpfen ist, glaube ich, krasser, als sie wirklich existiert.
Das ist wahrscheinlich wirklich auch so. Unsere Kollegen von MDR fragt haben Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gefragt, wie sie das Ganze sehen. Und auch dabei ist rausgekommen, 71% der Befragten sind der Meinung, dass die Deutschen bisher noch nicht zu einer Nation zusammengewachsen sind.
Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider, sieht das anders. Er findet, wir sind im Miteinander schon viel weiter, als viele denken. Allerdings, es fehlt teilweise immer noch eine Repräsentation des Ostens. Viele Ostdeutsche fühlen sich nach wie vor ignoriert oder als Bürger zweiter Klasse, so Schneider. Ja, und auch bei MDR Fragt haben 76% der Befragten gesagt, dass sie das an vielen Stellen tatsächlich so sehen.
Das zeigt sich an ganz einfachen Dingen, die vielen Leuten im Westen auf den ersten Blick vielleicht gar nicht mal so auffallen. Der Ostbeauftragte hat letztens zum Beispiel dieses Beispiel genannt, da geht es um den Deutschen Fußballbund.
Vergangenes Jahr verkündete der DFB das 1000. Spiel der deutschen Nationalmannschaft. Wenn Sie auf dfb.de gehen, finden Sie dort einen Text, der dieses 1000. Spiel würdigt. Es unterschlägt aber die 293 Länderspiele der DDR. Im Gegenteil, die DDR wird als gegnerische Mannschaft erwähnt. Hier zeigt sich aus meiner Sicht ziemlich gut, wie bis heute das Vereinigte Deutschland 1990 einfach als Fortschreibung von Westdeutschland gesehen wird und der ostdeutsche Teil quasi nur als Gegner existiert. Ich, der beide Länder und Länderspiele verfolgt habe, finde das nicht nur ignorant, sondern gefährlich.
Tja, kann man das ändern? Wie können wir dann doch noch irgendwann zu einer Nation werden? Christiane Rennert aus Aachen ist mit 12 weiteren Menschen aus dem Westen nach Görlitz in Sachsen gefahren und hat sich da einfach mal mit den Menschen unterhalten, die in der DDR-Diktatur gelebt haben. Und dabei ist der Aachenerin dann auch klar geworden, warum uns diese unterschiedlichen Erfahrungen bis heute noch teilen.
Wir müssen uns klar machen, dass wir wirklich unterschiedliche Prägungen haben und dass das auch weitergegeben wird. Also dass die Prägung aus der Zeit in der DDR, der Generation, das an die Kinder ein Stück weitergibt und dass das damit auch immer noch ein Stück lebendig ist. Diese unterschiedlichen Prägungen, die führen natürlich dazu, dass wir durch unterschiedliche Brillen quasi auf dieselbe Sache gucken. Mhm. Na, die Frage ist, warum ist bei uns und diese Unzufriedenheit mit der Demokratie nicht da, obwohl wir ja dieselbe Demokratie im Prinzip haben. Warum ist das für die einen so unzufrieden stellen und warum kommen wir da irgendwie mit klar?
Finde ich einen sehr wichtigen Punkt mit dieser Prägung. Bei ihrer Reise nach Görlitz hat Christiane Rennert unter anderem auch Andreas Kohli getroffen. Der hat sich nicht nur über diesen Austausch gefreut, sondern der hatte auch einen Appell an seine Mitmenschen im Osten Deutschlands.
20.000 Leute haben Görlitz verlassen. Das macht was mit den Leuten, die da bleiben müssen. Ja? Und eine zweite Generation wird mit dem Frust der ersten Generation nach der Wende, die arbeitslos wurden, wächst gerade heran. Und wir müssen den Leuten die Wut und den Hass nehmen. Das ist das Wichtigste. Mit Wut und Hass kommen wir nicht mehr zusammen.
Das ist doch ein gutes Wort zum Tag der Deutschen Einheit. Morgen gilt auch natürlich nicht nur für Ost- und Westdeutsche.
Nee, das ist tatsächlich universell. Von daher geben wir hier mal ganz, ganz, ganz viel Liebe raus für euch da draußen. Wie auch immer ihr diesen 3. Oktober bewertet, macht was draus und ja, hoffentlich habt ihr frei. Wir setzen morgen tatsächlich auch mal aus.
Und hören uns Freitag wieder. Aber vorher gucken wir nochmal kurz auf gestern. Da haben wir ja hier im Podcast über das Anwohnerparken gesprochen. Das wird in vielen Städten deutlich teurer und da haben wir so offensichtlich eine kleine Lawine losgetreten. Viele, die Autos gerne von den Straßen los wären, die haben ihre Argumente hier ein bisschen zu kurz gekommen gesehen. Marius Baston zum Beispiel, der hat uns gemailt. Er fragt sich, warum 360 Euro im Jahr zu viel dafür sein sollen, dass wertvoller öffentlicher Raum verschwendet wird, der sonst sinnvoll für lebenswerte Städte genutzt werden könnte.
Und Michael Hessenkamp schreibt uns, ein Stellplatz koste pro Jahr mit allen Verwaltungs- und Instandhaltungskosten etwa 800 Euro. Und er stellt die Frage, ob es da nicht richtig wäre, dass sich die Autofahrer auch an diesen Kosten angemessen beteiligen.
Klingt alles so, als hätten wir hier nicht das letzte Mal über das Thema Parken und Parkraum und Autos und so in den Städten gesprochen. Wir nehmen das total auf jeden Fall mal mit, eure Anregungen in unsere Themenplanung. Vielen Dank dafür.
Auf unseren Themenparkplatz könnte man vielleicht auch sagen. Genau. Der kostet nämlich auch nichts. Alles klar, bis Freitag, ihr Lieben. Danke fürs Zuhören, Abonnieren und Weiterempfehlen.
Macht's gut. Tschö.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.